Und es geht weiter mit dem nächsten Teil unserer Podcast-Folge hier, dem Interview mit Mr. Hack Micro, mit Sven Schneider, Rheingaujäger. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Wir werden über das Thema ASP sprechen und ihr werdet noch Insider-Informationen aus den ASP-Gebieten kriegen. Also, wir freuen uns, wenn ihr auch diese Podcast-Folge bis zum Schluss hört.
Welcome to the Copter Pro Podcast. Your podcast all about hunting and drones. Each episode will help you to understand modern hunting and all about the technology. Let's change the game.
Die nächste Frage, es wird ja in vielen Einsatzgebieten immer technischer. Wir hatten das Thema Kidsrettung, wir hatten das Thema Jagd. Und ich möchte noch mal ein bisschen auf das Thema Drohnen bei der Jagd eingehen, weil du bist ja auch passionierter Jäger und die Technik findet ja Einklang bei uns. Und wie stehst denn du generell zu diesem technischen Wandel im jagdlichen Bereich?
Tja, das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Frage. Das Thema Drohne bei der Jagd ist, wie man es liest und auch sieht und auch hört, natürlich ein ganz, ganz heißes Thema. Und ich sage immer, es kommt immer darauf an, wie man sowas einsetzt. Also ich wäre jetzt nicht der Typ, der sagt, ich nehme jetzt meine Drohne mit auf die Pirsch und gucke, wo steht vorher das Schwarzwild, dass ich es lokalisiere und gehe es dann an und würde es dann erlegen. Also das ist für mich ein absolutes No-Go. Da hat eine Drohne einfach nichts zu suchen. Anders wiederum sehe ich das zum Beispiel bei einer Erntejagd. Wenn ich Felder habe, die in der Nähe von stark befahrenen Straßen sind, ich kann mir da wirklich vorher auch einen Überblick verschaffen. In den letzten Jahren war es so, wir haben einfach die Jäger drumherum gestellt. Keiner wusste, was ist drin, kann was kommen. Straßensperrungen sind heutzutage nicht mehr so einfach. Selbst Schilder stellen darfst du heute als Privatperson nicht mehr. Da musst du einen Lehrgang für machen. Und die Straßensperrungen über Ordnungsämter kosten A, viel Zeit und natürlich auch Geld. Und das ist Geld, was wir aus der Wildkasse dann zahlen müssen. Und sag ich mal, um das mal ganz klein zu halten, kann ich natürlich mit einer Drohne vorher diese Flächen abfliegen und kann sagen, okay, es ist was drin, es ist nichts drin. Falls was drin sein sollte und die Straße ist in der Nähe, kann ich dann auch, sag ich mal, Posten aufstellen, die vielleicht den Verkehr so ein bisschen regeln, was sie auch nicht dürfen. Aber es ist eine Gefahrenquelle, ist auf jeden Fall meiner Meinung nach weniger. Ich brauche nicht so viele Jäger, die drumherum stehen. Eigentlich brauche ich gar keine, wenn nichts drin ist. Und das wäre eine Situation, wo ich sagen würde, okay, da müssten wir offener werden und müssten das erlauben. Auch vielleicht mit den geförderten Drohnen, die jetzt zweckgebunden sind in der Kidsrettung. Das wäre so ein Thema, was ich begrüßen würde. Aber so rein aus jagdlicher Sicht bin ich da Gegner, will ich nicht sagen. Aber es wäre für mich jetzt aus meinen persönlichen ethischen Gründen wäre es so, dass ich das nicht machen würde. Zum Beispiel auch bei einer Drückjagd. Es gibt ja ein Video von letztem Jahr von euch von der Drückjagd, wo ich auch selbst gewesen bin. Und ich an einer Stelle stand, wo ich mir gedacht habe, naja, die Stelle hier ist wirklich sportlich, ja, wenn da Sauen kommen und die Sauen, die kamen. Das war in einem Bereich von einer Serpentine, eine S-Kurve. Man kann sich es einfach vorstellen, die Autos kamen wirklich unten aus dem Tal hoch in den Ort, aber dort wurde die Drohne eingesetzt, um einfach zu gucken, was steckt da an Schwarzwild drin. Die Schützen wussten direkt, okay, es ist Schwarzwild drin, weil es bestätigt wurde durch euch. Und man wusste auch, in welche Richtung das Wild dann wechseln würde. Aber das war trotzdem kein Einsatz der Drohne in einem Jagdgeschehen, sondern auch da wieder einfach punkto Sicherheit. Und ich habe irgendwann habe ich aufgehört, die Autos und die Busse zu zählen, die da hochgekommen sind. Und das war ein Hotspot mit Schwarzwild, aber auch ein Hotspot mit Gefahren und viel Verkehr. Und da bin ich dann wiederum offen für so eine Sache. Kurz abchecken, ist was drin, ist nichts drin und dann die Drohne verpacken, aber keine aktive Jagd mit der Drohne auf Wild.
Nee, das ist ja auch das, was ich predige. Also was wir nicht wollen, ist jetzt, dass die Leute die Drohne dann über das Feld stellen, über das Maisfeld, da mit einem Vorsatzgerät zum Beispiel reingehen und dann schießen. Das ist ja auch das, was das ist. Das hat wirklich nichts mit Jagd zu tun,
nein,
meiner
nein,
Meinung
das
nach.
Hat gar nichts damit zu tun, nein.
Und Wildschaden ist da auch keine Ausrede. Was ich immer predige, ist ja, und das ist auch so ein Thema, vielleicht können wir das gleich in Einklang bringen, auch das saubere Ansprechen. Weil du warst ja bei uns auf Drückjagd. Gib mal so eine Info, wie die Freigabe aussah. Weil eine Drohne kann ja Informationen sammeln, wie eine Wildkamera auch oder wie eine Handwärmebildkamera. Wir sammeln ja unsere Informationen vor der Jagd. Schauen, sind Barren mit Frischlingen drin, sind jagbare Sauen drin. Gib mal einen Einblick. Du warst ja bei der Jagd ganz realistisch, auch gerne kritisch, um zu sagen, war die Freigabe durch die Drohne deutlich besser? Und wie war das Streckenergebnis?
Also die Freigabe war erstmal sehr, sehr großzügig, das muss man mal dazu sagen, ja. Aber es wurde ganz klar gesagt, Barren werden geschont. Es gab eine Grenze bis, ich weiß nicht, Alex, hilf mir weiter, 40
40
Kilo,
Kilo.
50 Kilo. Und durch die Drohne konnte man natürlich ganz klar sagen, okay, wir haben jetzt in diesem Bereich, wo ich gewesen bin, sag ich mal, waren so und so viel Barren drin und da konnte man ganz deutlich sehen, die waren über 50 Kilo. Ja, und das ist natürlich dann schon ein Vorteil, weil ganz ehrlich, wenn wild angewechselt kommt, hast du nicht viel Zeit zum Ansprechen. Entweder du hast es geschafft oder du hast es nicht geschafft. Und das war dadurch natürlich sehr super und das Streckenergebnis war wie gewünscht. Die Strecke war groß und auf der Strecke lag nur das richtige Wild.
Ja, das ist genau der entscheidende Punkt. Also 50 Kilo war die Freigabe, aber ich habe den Leuten, und das sage ich auch immer sehr deutlich, da bin ich echt so ein Arsch als, ich war nicht Jagdleiter, das macht immer der
Ja, du
Udo.
warst sehr, sehr deutlich. Am zweiten Tag noch mehr wie am ersten Tag.
Ja, gib mal einen Einblick, wie deutlich ich war.
Sehr deutlich. Also ich sage mal so, diejenigen, es wurde mehrfach, wurde es natürlich angesprochen und ich denke, der Alex ist da sehr, sehr ehrlich. Er ist sehr großzügig, was die Einladungen angeht und auch sehr großzügig mit dem Drumherum. Aber er ist auch natürlich dann genauso hart, wo jeder dann weiß, dass er im nächsten Jahr nicht mehr dabei ist.
Ja, das ist einfach Fakt. Wenn bei mir einer eine Barre schießt, wenn es aus Versehen ist, kann man darüber reden. Aber das aus Versehen gibt es meiner Meinung nach eigentlich nicht, weil wir sagen mit der Drohne, guck mal, wir haben hier eine Rotte, ich kenne die Rotten ja. 21 Sauen waren das in dem Trieb da, wo du meinst. Da sind vier schwere Barren dabei gewesen. So und so viele Frischlinge mit 25 bis 30 Kilo und noch ein Keiler. Und wer mit der Ansprache nicht umgehen kann und legt mir dann auch eine 40 Kilo Barre hin, obwohl die Freigabe eigentlich ganz klar ist mit 20, 25 bis 30 Kilo, das habe ich nur ganz deutlich gesagt, der muss auch bei mir nicht auf Jagd gehen. Punkt aus Ende.
Aber die Ansprache war sehr gut und vor allen Dingen, es wurde ja auch von vornherein gesagt, dass abends beim Schüsseltreiben ein Jagdgericht geben wird. Und wer möchte schon vor 50, 60 Leuten vom Jagdgericht stehen? Das nochmal dazu. Das heißt, es gab zwei Punkte. Einmal die klare Ansage und einmal auch das Jagdgericht. Was ich noch nie mitgemacht habe, fand ich sehr gut, dass da auch die Tradition so gelebt wird. Also es war sehr, sehr schön, muss man sagen. Auch die zahlreichen Jagdhornbläser, die da gewesen sind. Das war also wirklich von A bis Z eine sehr gut durchorganisierte Jagd von der Jagdscheinkontrolle bis zum späten Abend. Also eigentlich wie aus dem Lehrbuch.
Das freut mich. Cooles Feedback. Ja, wir lassen auch die Tradition dazu kurz kommen. Also egal, ob das letztes Jahr auch der Jägerschlag war bei Jungjägern. Wir haben die Jagdhornbläser da. Wir haben unsere klaren Freigaben. Wir haben unsere klare Hygiene. Wir haben unsere Jagdscheinkontrolle. Wir achten schon darauf, dass das alles ordentlich läuft. Auch Sicherheit, Riesenaspekt. Hunde. Bei uns ist jeder Hund versichert, bei uns stehen drei Kliniken in Bereitschaft, ein Tierarzt in Bereitschaft, weil ich bin ja selbst Hundeführer und ich kenne es ja, wie es ist. Und das soll auch schon so organisiert bleiben. Aber schön, dass du dabei warst. Cooles Feedback. Jetzt gehen wir mal weiter. Na, wir haben ja gesagt, die Jagd wird immer technischer. Und ich habe am Anfang der Podcast-Folge gesagt, Mr. Hick Micro. Warum nennen die Leute dich Mr. Hick Micro?
Ja, der Name Mr. Hick Micro, wer hat mir den gegeben? Da bin ich mir gar nicht so sicher, wer mir den gegeben hat, aber mittlerweile ist er fest etabliert und ich komme auf Messen, ob das jetzt in Alsfeld ist, in Grünau ist, in Dortmund ist. Ich bin ja sehr, sehr viel mit der Firma Hick Micro unterwegs. Aber ich glaube, dass sogar dieser Name Mr. Hick Micro aus euren Reihen gekommen ist. Du hast mich ja letzte Woche eingeladen zu dem Podcast und ich habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, wo kommt dieser Name her? Aber ich glaube, dass der vom Marcel kommt. Ich bin mir nicht ganz
Ja.
sicher, aber ich glaube, aus dieser Richtung kommt er. Und ja, der ist mittlerweile, ist er fest. Viele kennen mich aus Social Media und bringen mich natürlich auch mit Hick Mikro als Markenbotschafter da zusammen. Wobei das ist nicht die einzigste Firma, für die ich als Markenbotschafter unterwegs bin. Da gibt es dann noch die Firma Dentler, die Firma Schmidt und Bender, die Firma Hornady, Rodale und so weiter. Das sind natürlich auch alles starke Partner für mich und da bin ich auch dankbar, dass ich für die als Markenbotschafter unterwegs sein darf. Aber Hick Micro ist so dieses Steckenpferd, weil ich so technikaffin bin. Und ja, wir haben da ein ganz, ganz tolles Team, sind jetzt auch kürzlich mit fast 300 Leuten in China gewesen und haben uns da alles angesehen, wie die Produkte von Hick Micro hergestellt werden. Das muss man einfach mal gesehen haben. Das kann man nicht beschreiben. Das ist einfach unglaublich.
Also Sven hat uns auch irgendwo dazu gebracht, die Wärmebildgeräte auch mit aufzunehmen. Wir sind ja jetzt auch Wärmebildhändler für Hick Micro, für Pulsar und Liemke und also auch für die Blaser Group. Und wir haben uns einfach dazu entschlossen, unser Portfolio zu erweitern. Also wenn ihr da Interesse dran habt, schaut gerne mal im Shop. Der Service bleibt natürlich der gleiche wie bei Drohnen. Unser Hauptaugenmerk bleibt natürlich bei Drohnen. Aber gib mal so ein Feedback. Wir haben nämlich auch zusammen ein paar Schulungen gedreht zu den Wärmebildgeräten, weil wir haben uns natürlich auch Expertise aufgebaut, aber ich glaube, Sven, du merkst das auch, wenn ich keine Ahnung oder weniger Ahnung von einem Produkt habe, ich nutze ja selbst schon lange Wärmebildgeräte, dann hole ich mir auch die passenden Leute on board, wo mir dann nochmal intensiv erklären, wie die Geräte funktionieren. Und ich glaube, das ist halt auch einfach das, was uns auszahlt, dass wir nicht nur einfach Produkte verkaufen. Einfach mal, gib uns mal einen Einblick. Wir haben ja ein bisschen miteinander geredet, bin da immer sehr wissbegierig, wie wir uns da mit dem Thema auseinandergesetzt haben.
Ja, wir haben das ähnlich aufgebaut wie für die Drohnen auch die Academy. In einzelnen Kapitel, angefangen vom Öffnen des Kartons, was ist alles in dem Karton drin, an Zubehörteile, ob das ein Tragegurt ist, eine Tasche ist, wie viele Batterien sind drin, Ladegerät, wie wird das Produkt geladen? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die Batterie in Ladegerät oder über USB-C. Und somit haben wir gesagt, okay, wir bauen das auch auf kleine Kapitel auf, weil da ist auch wieder das Thema Handbuch QR-Code, liest sich keiner durch. Oftmals wird dann das Gerät, wie beim Handy auch, ich bekomme ein neues Handy, es wird einfach alles durchgespielt, probiert. Aber es sind dann noch viele Funktionen im Hintergrund, die ich vielleicht einfach selbst gar nicht finde oder gewisse Einstellungen zu dem Produkt, Schärfeneinstellungen oder wie zum Beispiel die Hick Side App, die sehr gut ist, um auch Videos und Fotos runterzuladen oder wie bekomme ich ein Update auf das Handy? Das wird in der App alles angezeigt, die Aktualisierung. Wie mache ich eine Produktregistrierung für die Garantie? Das sind viele Sachen, die ich vielleicht als Laie, der mit der Technik so gar nichts am Hut hat, aber möchte halt in dem Wärmebildbereich dabei sein, die da gar nicht kennt. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir bauen das in verschiedene Kapitel auf. Und zeigen auch Aufnahmen, die ihr bei euch im Revier gemacht habt oder die ich bei uns im Revier gemacht habe. Und das ist halt auch wieder ein Punkt, Service, den wenig Händler bieten.
Da bin ich auch irgendwo so ein Fetischist für, der sagt, wir brauchen für alles Schulungen, auch wenn es so ein Wärmebildgerät ist. Die gibt es bei uns kostenlos zu jedem Wärmebildgerät dazu, damit die Leute auch einfach wissen, wie es funktioniert. Ich hatte gestern einen gehabt, auch zwecks Adapter. Da haben wir uns dann auch nochmal mit auseinandergesetzt, was sind die besten Adapter. Und der hat zum Beispiel einen TQ35C 2.0 bekommen, also ein Vorsatzgerät. Und da haben wir dann geschaut, okay, die Adapter von EP Arms, wie man die da drauf macht, wie lange die halten. Hatte ich gestern jetzt auch nochmal eine Rückfrage gestellt an die Firma, wie lang muss das trocknen und so weiter. Und wir setzen uns da auch mit auseinander. Wir gucken, dass wir uns mit jedem Produkt auch irgendwo auskennen. Deswegen auch die Academy, damit die Leute sich einfach, das sind 20 Minuten Kurs, einfach mit der App auskennen, können das sich anschauen, wenn sie kurz Zeit haben. Und wir erklären es natürlich auch hier vor Ort, wenn sie hierher kommen. Ansonsten natürlich kann man die Geräte auch über einen Online-Shop bestellen. Und auch Einschieß-Tutorial bzw. Einschieß-Erklärung haben wir gemacht. Wir werden das nochmal am Schießstand machen, wie man die Geräte alle einschießt. Aber da war gestern der Erste, der sagt, oh cool, Das hat mir auf jeden Fall schon mal geholfen, die XY-Achse einzustellen.
Ja, das ist kein Hexenwerk, sag ich mal, mit dem Einschießen. Man stellt sich das immer schwer vor, aber es ist wirklich kein Hexenwerk. Und die Software wird natürlich auch ständig überarbeitet. Es gibt oftmals gute Updates. Und wenn da Fragen auftauchen sollten, die Alex vielleicht nicht direkt beantworten kann, weil er nicht erreichbar ist, ihr könnt mich auch jederzeit über Instagram Rheingau-Jäger anschreiben. Alex und ich arbeiten da auch so eng zusammen, dass ich euch auch gerne die Fragen natürlich beantworte.
Ja, also für uns, da spielen wir auch mit ganz offenen Karten. Wir bauen uns natürlich auch selbst Expertise auf, aber mit Leuten, die das Zeug halt wirklich schon lange benutzen. Im Thema Drohnen gibt es, glaube ich, wenig Leute, die es länger benutzen als wir, die brutal Expertise da aufgebaut haben. Aber gerade im Wärmebildbereich ist das schon gut zu wissen. Und vor allem, du warst ja jetzt in China, da habe ich auch nochmal das Feedback bekommen, die Arbeitsbedingungen sind gut. Das ist mir auch ganz wichtig, dass wir nicht Produkte verkaufen, wo irgendwo schlechte Arbeitsbedingungen hinten dran stecken, nur um Profit zu mache. Das ist nicht unser Anliegen. Es ist genauso wie bei DJI, da wissen wir, das ist eine Marke. Die kann man mit gutem Gewissen verkaufen und dann läuft das auch, weil dann steht man auch hinter dem Produkt. Wir haben jetzt über viele Themen gesprochen, Sven. Neben den ganzen Themen, über die wir gesprochen haben, bist du auch nicht weit weg von dem Thema ASP und warst mit dem Jagdverein schnell involviert in die Geschichte. Ihr seid ja im Prinzip, ja, sagen wir mal, in der Nähe des Ausbruchs der ASP. Gib uns mal so einen Einblick, wie da die aktuelle Situation ist.
Genau, am 15.06., das war ein Sonntag, habe ich gegen 16 Uhr eine Nachricht bekommen oder beziehungsweise eine Anforderung, ob wir Groß-Gerau unterstützen können mit unserer Drohne. Ich hatte da erstmal so ein, ja, muss ich sagen, so ein ganz mulmiges Gefühl. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. ASP, was steckt da jetzt alles hinter? Was kommt da jetzt alles? Und wir haben das zugesagt. Und für mich war natürlich erstmal ganz wichtig, wie treten wir dort auf? Welche Vormaßnahmen muss ich selbst jetzt treffen, damit ich diesen Virus nicht verschleppen kann? Und wir hatten da einen sehr guten Ansprechpartner vom Veterinäramt, die uns da auch direkt so ein bisschen wieder runtergeholt hat und hat gesagt, also wir bringen alles mit, ihr braucht euch um nichts zu kümmern. Wir haben Wechselschuhe haben wir mitgenommen, sodass wir diese Schuhe, die wir dort getragen haben, auch direkt desinfizieren konnten und die dann in einen verschlossenen Sack reingekommen sind. Auch Autoreifen wurden desinfiziert, wobei wir keine Felder befahren haben. Wir sind auf einem Parkplatz gewesen, an dem Ort, wo die erste Sau am 15.06. Auffälligkeiten vor dem Schuss gezeigt hat. Da war also noch nicht ganz klar, hat die jetzt wirklich ASP, also die zweite Probe stand noch aus. Ja, und dann kam dieses ganze Thema so ein bisschen ins Rollen. Und man hat sich natürlich dann auch zu Hause mit dem Thema befasst und hat im Internet ein bisschen recherchiert, was passiert da. Es gab ja die ASP vor nicht allzu langer Zeit schon mal in Deutschland oder ich weiß nicht, ob sie da jetzt ausgestanden ist, aber auch da hat man sich die Informationen geholt. Im Nachgang hat der Alex ja auch einen sehr guten Podcast aufgenommen mit jemandem, der sehr aktiv in Brandenburg war, das glaube ich, ja.
Ronny Steidel in Brandenburg, ja, könnt ihr
Genau,
euch
da
auch
gibt es
anhören, ja.
einen guten Podcast zu, habe ich mir auch dann angehört und es war auch sehr, sehr gut, was der Mann dort erzählt und auch erklärt hat. Wir befinden uns ja jetzt in dieser ganz heißen Phase, muss man sagen. Also es ist ja nicht ausgestanden gewesen. Es ging dann direkt an den Tagen danach, ging es weiter, wo eine Taskforce gebildet wurde, wo Drohneneinheiten sich zusammengefunden haben in Groß-Gerau bei der Feuerwehr, wo wir geschult wurden, wie wir dort das Ganze jetzt zu befliegen haben. So, da ich natürlich jetzt aus einem ganz anderen Landkreis komme und dort am 15.06. involviert gewesen bin, war für mich natürlich immer noch dieses Thema Hygienekonzept ein ganz großes Thema. Ich will natürlich vermeiden, dass ich in einem Gebiet aushelfe und dann ein Virus in einen anderen Landkreis einbringe.
Weißt du, Sven, ganz kurz, wie lange so ein Virus quasi an Schuhen und an an Reifen haften kann, bis also quasi übertragen werden kann.
Das weiß ich jetzt nicht genau, weil ich weiß, dass der Virus zum Beispiel auf einem Boden über ein Jahr aktiv sein kann. Und das ist schon eine enorm lange Zeit. Und das war für mich dann sehr, sehr wichtig. Wir wurden dann nochmal angefordert zum Helfen. Dann ging es in, oder sollte es gehen, in Gebiete in der Nähe vom Main und vom Rhein, also sogenannte Hochwassergebiete, Schutzgebiete. Wir hatten Hochwasser vor ein paar Wochen. Und dort sollten Schweinekadaver gesucht werden. Und dann sagte mir jemand unten vor Ort, also ich würde da mit meinem Privat-Pkw eigentlich ungern reinfahren. Und das war dann wieder diese Situation, wo ich mir genau wieder diese Frage gestellt habe, wie ist das Hygienekonzept? Das Hygienekonzept ist gut, das ist sehr gut aufgebaut, aber ich wollte eine Verschleppung vermeiden, so dass wir gesagt haben, wir unterstützen gerne im operativen Bereich von zu Hause. Gerne können wir euch die Karten oder diese Flächen, die abgeflogen werden müssen, können wir gerne kartografieren über UAV. Das ist kein Problem. Das kann man von zu Hause machen, kann diese Flugdaten dann per Dropbox, per WeTransfer können wir die verschicken an die Piloten. Das ist kein Problem. Aber wir haben uns wirklich aus diesem aktiven Einsatz dann zurückgezogen. Es gibt dort unten einige Drohneneinheiten im Kerngebiet, die auch aus dem Kerngebiet kommen. Die haben dann ihre Ressourcen erweitert, haben noch, Alex bei dir, noch einige Drohnen dann auch gekauft, dass sie da unten agieren können. Auch wieder hier der Weg, kurze Wege zum Dienstleister. Und das ist halt ein Thema, was auch bei mir irgendwie noch gar nicht so richtig angekommen ist. Ich habe gerade aktuell heute Morgen, habe ich mir mal die Zahlen mal angesehen, die Fallzahlen in dieser Restriktionszone.
Was
Dort
haben die
sind.
denn heute Morgen gesagt? Also hast du die auf dem Schirm gerade?
Ich habe die jetzt gerade aktuell, habe ich die vor mir. Das ist auf der Internetseite landwirtschaft.hessen.de Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung ist das einzusehen. Also es ist jetzt in diesem gesamten Gebiet, da gehört natürlich auch Darmstadt, Dieburg, der Main-Taunus-Kreis, Groß-Gerau, Darmstadt, Offenbach, Wiesbaden, Frankfurt, das gehört dazu, sind wir momentan bei gefundenen Wildschweinen von einer Zahl 283 Stück.
Und davon
Dazu
positiv?
gehören Fallwild, Unfallwild, verendet durch Altersschwäche, alles Mögliche. Also das sind auch wirklich schon Schweine dabei gewesen, die waren bis auf den Kern, da war kein Fleisch mehr dran, das war nur noch das Gerippe. Und wir sind jetzt aktuell positiv getestet bei 64 Stück auf einer abgeflogenen Fläche von über 100.000 Hektar. Also das ist eine enorm große Fläche und wir sind jetzt in unserem Bereich, das ist der Rheingau-Taunus-Kreis, sind wir seit gestern beziehungsweise ab kommenden Montag in der Sperrzone 1. Die Sperrzone 1 bedeutet, dass dort jetzt aktiv auf Schwarzwild gejagt werden soll, muss, um einfach die Bestände zu verringern, falls die ASP auch in unserem Bereich kommt. Also wir sind momentan noch sauber. Mein Revier hat noch keine Auflagen. In dem Ort, wo ich jetzt wohne, da endet praktisch die Sperrzone 1, aber auch dort noch nichts Positives. Alles nur Maßnahmen, vorbeugende Maßnahmen, um den Schwarzwildbestand zu verringern.
Wir waren jetzt auch unterwegs diese Woche. Wir sind aber auf der rheinland-pfälzischen Seite unterwegs, unterstützen da mehrere Organisationen. Ich will jetzt hier keine Namen nennen. Als Drohnenpiloten nachts im Einsatz. Dazu werde ich aber eine separate Podcast-Folge machen, weil da darf ich nicht zu viel Informationen preisgeben, aber ich würde schon gerne mal einen Einblick in den Tagesablauf geben, wie das so aussieht. Was denkst du denn, wie hätte das Ganze ausgesehen, wenn keine Drohnen aktiv geworden wären? Also ich gehe mal davon aus, dann wäre die Seuche nicht so krass eingebremst worden, wie wir es jetzt, meine ich zumindest, tun. Wie stehst du dazu? Hat die Technik das Ganze verbessert?
Verbessert und vor allen Dingen auch die Zeitersparnis. Es werden momentan nicht nur Drohnen eingesetzt, sondern auch Hundeteams. Also es sind teilweise bis zu 40 speziell ausgebildete Hunde täglich unterwegs. Wir sind natürlich jetzt in einer Phase, wo viele Bäume oder nicht viele Bäume, alle Laubbäume ihre Blätter noch voll haben und durch den Regen wird das Ganze nochmal begünstigt. Das heißt, es wächst alles wie verrückt. Da sind wir natürlich in dem Bereich auch ein bisschen mit der Drohne eingeschränkt. Das sind dann diese Gebiete, wo die Hunde reingehen. In die Wälder gehen überwiegend die Hunde rein. Aber gerade dieser Kreis Groß-Gerau, die haben unwahrscheinlich viele landwirtschaftliche Ackerflächen, auch Erdbeeren und Spargel und was die nicht alles haben. Und da kann ich mir natürlich mit einer Drohne viel größeren und schnelleren Überblick verschaffen. Und da ist natürlich die Drohne ein absolutes technisches Hilfsmittel, sage ich mal, was es vor Jahren gar nicht so gegeben hat, ja.
Also Drohnen revolutionieren viele Märkte. Wir haben ja über das Thema Kidsrettung gesprochen, über das Thema Jagd, über das Thema Behörden, jetzt noch über das Thema ASP. Also Drohnen sind noch nicht am Ende, auch technisch noch nicht am Ende. Also der Vergleich, den habe ich ja in meinem Buch auch gebracht. Da steht hier, wir machen den Podcast hier über Zoom. Also wenn die Qualität mal schlechter werden sollte, verzeiht uns das. Aber wir haben hier, hinter mir habe ich ein Buch stehen, Drohnen bei der Jagd, Fluch oder Segen, wenn Technologie und Weitgerechtigkeit aufeinandertreffen. Aber Drohnen ist ja auch eine Evolution, die ich jetzt schon länger befolge oder beziehungsweise verfolge. Von meiner ersten Drohne bis zu der jetzigen, was da für technische Sprünge gemacht worden sind, das ist schon krass. Und das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Es gibt aber immer noch viele Reviere, auch viele Einsatzkräfte, die keine Drohnen im Einsatz haben. Warum denkst du, ist es wichtig, dass sich das bald ändert? Weil die Möglichkeiten sind ja einfach da.
Natürlich, die Möglichkeiten sind da. Viele haben auch diese Möglichkeit in Form von der Förderung für die Kidsrettung angenommen. Und ich würde es auch begrüßen, wenn es weitere Förderungen geben wird, weil dann werden sich auch viel mehr Reviere mit einer Drohne ausstatten. Das heißt, wir können natürlich noch effektiver in die Kidsrettung reingehen und können wirklich auch da noch viele Kids retten. Das ist ein persönliches Anliegen auch von mir, wo ich begrüßen würde, dass da noch ein bisschen was passiert in dem Bereich Einsatzkräfte, Drohnen. Es ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn ich unsere Feuerwehr sehe. Wir sind mit knapp 90 Einsatzkräften, 16, 17 Fahrzeuge, das ist alles so modern geworden. Dann hast du schon wirklich wieder kleine Fachbereiche, die gegründet werden müssen? Habe ich ja eben schon auch gesagt im Bereich Feuerwehr, dass es da auch den Fachbereich Drohne gibt. Aber es ist ein Hilfsmittel, was Zeit spart. Es ist kein Allerheilmittel, eine Drohne, aber es ist ein gutes Hilfsmittel, um schnell sich einen Überblick einer Einsatzlage oder auch einer Lage im Bereich der Kidsrettung zu machen.
Perfekt, Sven. Wir haben jetzt schon sehr, sehr lange gesprochen und ich bedanke mich erstmal für deinen ganzen Input. Freut mich, dass wir zusammenarbeiten, dass ihr zufrieden seid. Ich mache immer die abschließende Frage: Möchtest du unseren Zuhörern zum Abschluss noch etwas mit auf den Weg geben? Einfach mal in die Runde rein, hier zum Abschluss dieses doch relativ langen Podcasts.
Ja, im Bereich ASP würde ich mir wünschen, dass vielleicht jeder, der intensiv auf Schwarzwild jagen geht, sich vielleicht doch ein bisschen länger Zeit nimmt und schaut sich wirklich genau die Rotten an, ob es da Auffälligkeiten vor dem Schuss gibt. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Was uns aufgefallen ist, ist, dass die infizierten Schweine doch eher diese kühleren Bereiche aufsuchen, sprich Wasser, weil sie sind fiebrig und versuchen sich dann dort auch abzukühlen. Was mir noch ein wichtiges Anliegen ist in der Kidsrettung, dass ihr einen zuverlässigen Partner habt für eure Drohne, der auch wirklich 24/7 erreichbar ist, wie jetzt zum Beispiel Alex, und dass ihr da effektiv arbeiten könnt. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ganz zum Abschluss möchte ich einfach noch sagen, viele von uns bewegen sich auf Social Media und Social Media ist für mich gerade ein Punkt, wo das alles irgendwo in die negative Richtung geht. Jeder versucht, und nicht jeder versucht, sondern viele versuchen einfach von jemandem einen Fehler aufzugreifen, um sich selbst damit auch nochmal ein bisschen in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und es gibt da einen ganz, ganz tollen Spruch und den muss ich jetzt einfach mal sagen. Es kommt hier von uns keiner lebend raus. Ja? Also hört auf, euch wie Andenken zu behandeln. Esst leckeres Essen, spaziert in der Sonne, springt ins Meer, sagt die Wahrheit und tragt euer Herz auf der Zunge. Seid albern, seid freundlich, seid komisch. Für nichts anderes ist Zeit. Und das möchte ich abschließend nochmal jedem mit auf den Weg geben. Macht euch einfach mal Gedanken drüber und seid nett zueinander, arbeitet miteinander. Und das ist mir ganz wichtig.
Schöne abschließende Worte hier zum Abschluss des Podcasts. Wenn ihr die Social Media Kanäle von Sven verfolgen wollt, dann schaut gerne mal bei Rheingaujäger vorbei auf Instagram, auf Facebook und schaut bitte gerne mal bei uns nochmal vorbei auf dem YouTube-Kanal. Da haben wir viele Themen zum Thema ASP. Wir verlinken natürlich alles hier in den Shownotes nochmal und bedanken uns, dass ihr heute wieder dabei wart zu dieser Podcast-Folge. Sollte euch diese Podcast-Folge gefallen haben, würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Und bis dahin sagen wir Weidmannsheil. Euer Sven Schneider, Rheingaujäger und euer Alex von Copter Pro.